Bear Down und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Into the Bears Bamboozle Podcast mit mir, Arne, heute als eurem Host. Marc ist noch im Urlaub, Matthias, weiß ich nicht so ganz, aber auf jeden Fall konnte er nicht. Deswegen müssen wir mit mir vorlieb nehmen, aber ich bin natürlich nicht alleine heute unterwegs, weil ich mag es nicht so gern, mit mir selbst zu reden. Also habe ich spontan den lieben Rocky gefragt, ob er denn heute einspringen könnte. Und ihr wisst, natürlich lässt sich unser Lieblingsschweizer es sich nicht nehmen. Willkommen, Rocky.
Hallo, Freunde des American Footballs. Ja, natürlich lasse ich es mir nicht nehmen. Heute ist Podcast-Abend für mich. Zuerst hier über die Bears ablästern und dann später mit den Broadcasters über den Rest der Free Agency. Sind ja einige Sachen passiert, wenn auch nicht für die Chicago Bears.
Du sprichst es gerade an, wenn auch nicht für die Chicago Bears. Die Free Agency hat doch eher nicht so gestartet, wie wir uns das wahrscheinlich ausgemalt haben am Anfang. Mit dem ganzen Geld, und wir haben immer noch eine Menge übrig, es ist zwar ein bisschen was passiert, da kommen wir gleich zu, aber halt nicht so das, was wir uns gewünscht hätten, würde ich sagen. Und wir haben ja eine Mock-Off-Season gemacht und da ist, glaube ich, nicht einer. Nicht einer war richtig, wenn ich es richtig erinnere, außer Matthias hat seinen Nostradamus gechannelt und DeAndre Swift vorhergesagt. Ich glaube aber nicht mehr, soweit ich es in Erinnerung habe. Und ansonsten, also, weiß ich nicht, wo das mehr oder weniger noch herkommen soll. Es sind noch ein paar Talente da, ja, aber nicht mehr so auf dem Level, was man sich vielleicht gewünscht hätte.
Ja, es hat ja gut gestartet mit den ersten Gerüchten gleich, dass die Bears etwas machen möchten in der Free Agency. Das habe ich ja dann auch getwittert, aber es war dann nicht ganz der Move, den ich erwartet habe mit DeAndre Swift. Aber zu ihm kommen wir dann. Gute Sachen und auch nicht so gute Sachen, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist nicht wirklich das, was wir erwartet haben. Wir haben erwartet, dass vielleicht ein Running Back kommen wird, aber ja, mal schauen.
Ja, mal schauen. Bevor wir anfangen hier, uns ein bisschen zu sehr in Verstrickungen oder in Rants zu verstricken darüber, dass die Bears einfach geschlafen haben und Ryan Poles sich vielleicht noch in so einem kleinen, so ein bisschen im Winterschlaf befindet, gehen wir doch einfach direkt in die Materie, oder? Starten wir rein. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Offense, und du hast den Namen schon gesagt, das war das erste Signing der Bears in der Free Agency 2024. Running Back ehemals von den Philadelphia Eagles, ehemals Second-Round-Pick von den Detroit Lions, DeAndre Swift für, lass mich nicht lügen, ich glaube, waren 3 Jahre, 36 Millionen ungefähr, 38 Millionen, es waren rund 12 im Average, meine ich.
Ja, sind 8 im Durchschnitt für die 3 Jahre, 24 so 3 Jahre.
So, guck mal, Mathe kann ich nicht, das habe ich auf X schon mehrfach genannt. 3 Jahre, 24, 8 im Average ist ein angenehmer Preis, finde ich, dafür, wie sich der restliche Running Back Markt entwickelt hat. Wenn wir uns die Verträge von Saquon Barkley oder Josh Jacobs, glaube ich, hat einen ähnlich gut dotierten Vertrag, sowas in der Richtung angucken. Und es war, der Andrew Swift war einer der Top 3 Running Backs auf dem Markt, meiner Meinung nach. Ist es ein angenehmer Preis. Es sind immer noch 8 Millionen pro Jahr. Aber naja, was sagst du?
Ja, es ist interessant zu sehen, dass man letztes Jahr David Montgomery nicht bezahlen wollte und jetzt seinen Vorgänger bei den Lions dann doch für die 8 Millionen Average geholt hat. Das ist natürlich, wir sprechen dann noch darüber, dass man etwas für den Running Back Room tun musste, weil schlussendlich, wie vielen Wege oder alle Wege führen nach Rom. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, was auf Quarterback vielleicht passieren wird bei den Chicago Bears. Aber ich glaube, da könnten wir auch wieder 4 Stunden füllen.
Ja, definitiv. Also ich meine, viele sagten, ja, Running Back ist nicht so eine Position of Need, aber wenn so ein bisschen der Plan, der sich ja bisher eigentlich abgezeichnet hat, war, naja, ein Quarterback jetzt an 1 zu nehmen und wir verlieren Justin Fields mit dem Trade, naja, mit dem Trademark, was ja erstmal nicht so erfolgreich insgesamt, dann fällt natürlich eine Menge an Rushing weg und Rushing Production weg, die durch, also bei Roshan sehe ich es noch nicht, Khalil Herbert hat hier und da auch ein bisschen zu kämpfen gehabt und du brauchst halt einfach dann einen größeren Running Back Room insgesamt als Khalil Herbert und Roshan Johnson und vielleicht noch Travis Homer. Aber da ist ja nicht so viel zu erwarten. Und entsprechend finde ich das nicht schlecht. Ich habe so erwartet, dass man was auf Running Back macht, auch am Anfang. Aber ja, es zeichnet sich zumindest so ein bisschen einen Weg ab. Was ich interessant fand, war generell der Run auf Running Backs ganz early in der FA, weil das doch so auch so ein bisschen zeigt, was im Draft zu haben ist insgesamt auf der Position. So, die Liga erzählt dir, was die von der Draft-Class halten, und fand das für DeAndre Swift fair.
Du hast natürlich immer wieder die Ausreißer wie letztes Jahr auch mit den Lions oder auch mit Bijan. Das hast du dieses Jahr im Draft einfach nicht. Und das hat sich wirklich, wie du sagst, das hat sich abgezeichnet in der Free Agency. Und natürlich, wenn du solche Namen dann in der Free Agency hast, wie ein Derrick Henry, wie ein Josh Jacobs, wie ein Tony Pollard und auch ein DeAndre Swift. Also ich glaube, es war schon zu erwarten, dass dieser Run dann auf diese Running Backs wirklich starten wird. Und grundsätzlich, man kann jetzt darüber diskutieren, ob die Bears jetzt vorschnell gehandelt haben, weil einige Stunden später wurde dann ein gewisser Aaron Jones bei den Packers entlassen. Der hätte uns vielleicht auch gut gestanden, weil ganz ehrlich, zum Glück ist er nicht mehr bei den Packers, weil dort konnte man ihn gar nicht aufhalten. Jetzt bei den Vikings wird es interessant zu sehen mit dieser guten O-Line, die sie da haben. Aber meine einzige Hoffnung ist, und ich wünsche Aaron Jones absolut nichts Schlechtes, aber dass er sehr, sehr verletzungsanfällig ist und vielleicht einige Spiele wieder verpassen wird.
Ja, ich meine, das bleibt abzuwarten. Schön wäre es gewesen, wenn wir ihn bei uns gehabt hätten. Ich habe großen Respekt vor Aaron Jones, auch wenn er mich zweimal im Jahr ziemlich zum an den Rand der Tränen gebracht hat, hier und da. Ich hoffe, dass es bei den Vikings nicht klappt. Also ich wünsche ihm viel Erfolg als Spieler per se, aber bei den Vikings muss er nicht den großen Erfolg haben. Ganz kurz nochmal zu DeAndre Swift. Was bringt er so als Spieler mit sich? Er ist kein wirklich guter Passblocker. Das ist aber, glaube ich, in Ordnung, weil er viel mehr Upside im Pass-Catching mitbringt, als es jetzt ein Khalil Herbert oder Roshan Johnson tun. Und das ist vielleicht auch entsprechend seine Hauptrolle. Aber er ist unglaublich shifty auch. Er hat Breakaway-Speed, was bei uns immer beim RB1 so ein bisschen gefehlt hat, als wir da David Montgomery hatten, zum Beispiel. Was auch vielleicht ein Punkt ist, wo man eher DeAndre Swift jetzt bezahlt, als damals David Montgomery, der natürlich aber ein bisschen billiger gewesen wäre. Und entsprechend sehe ich da schon, ich meine, es gibt jetzt den Diskurs, ja, wer ist RB1, wer verlässt vielleicht den Running Back Room, sehe da aber Swift vorne als RB1. Und ich meine, für das Geld muss er es fast auch sein. Und dann Khalil Herbert als 2, Change of Pace Back, Roshan Johnson, guter Passblocker, hat aber noch viel zu lernen insgesamt als Running Back in der Liga. Und vor allen Dingen seine Angst nach der Verletzung so ein bisschen zu bekämpfen, weil man gesehen hat, er hat Aggressivität verloren in seinem Running Game, was so ein bisschen ihn ausgemacht hatte. Und das muss er wieder kriegen, ansonsten sehe ich da nicht viel Upside mehr als RB3 jetzt in dem Moment.
Herr Tutu, man braucht definitiv diese Tiefe im Running Back Room. Wir haben es letzte Season auch gesehen, wenn da mal einer ausfällt, dann wird es relativ schnell dünn. Man hatte das Glück, dass man mit Dante Foreman einen Running Back gehabt hat, der durchaus einspringen konnte, und die restlichen Spiele war ja ein healthy scratch oder was auch immer inactive gewesen ist, wieso auch immer, ich verstehe das bis heute nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber man sieht genau, dass man diese Tiefe in diesem Running Back Room braucht, weil eben diese Verletzungen passieren. Wir haben es gesehen, die Concussions und die Protokolle sind hart. Für einige Spieler sind sie hart, für die anderen nicht. Haben wir letzte Season auch gesehen. Ja. Und dann ist es gut, wenn du da mehrere Möglichkeiten hast. Und du hast es angesprochen, DeAndre Swift bringt, was das angeht, bringt er auch noch diese Upside im Receiving. Und ich habe gescherzt auf Twitter, dass ich ein bisschen enttäuscht war von ihm letzte Season. Ich meine, er hatte über 1000 Rushing Yards. Also versteht mich hier nicht falsch. Es war eher ein bisschen ein Wink an die Philadelphia Eagles und dass er viel mehr Touchdowns gemacht hätte, wäre da nicht dieser ominöse Tush-Push gewesen. Ich glaube, ja. Jalen Hurts hat ihm da einige Touchdowns
weggenommen. Ja, eine Menge. Menge. Und er war insgesamt auch... Er hatte natürlich auch ein paar Down-Games, aber ich meine, es ist zu erwarten, wenn man gegen die San Francisco 49ers Defense spielt, New England, die Anfang der Saison defensiv noch sehr stark waren, dann abgebaut haben und dann entsprechend spielt das auch ein bisschen mit den Stats hinein. Und wie du ja gesagt hast, der Tush-Push hat ihm sicherlich viele Goal-Line-Carries einfach genommen, die er jedenfalls sonst gehabt hätte, die Jalen Johnson sich da gegeiert hat. So. Und ja. Hier an kurzer Stelle nochmal ein Shoutout an Jason Kelce, der ja als Retirement angekündigt hat und maßgeblich verantwortlich war für den Erfolg des Tush-Pushes an der Stelle. Shoutout an dich. Wird wahrscheinlich nie hören, aber einer meiner Lieblingsspieler definitiv geworden in den letzten Tagen. Und es ist, was er mit seinem Podcast macht, ist unglaublich.
Es wird spannend zu sehen, wer da seine Rolle übernehmen wird und ob die Eagles da wirklich diesen Tush-Push noch weiter ausführen können. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie das mit ihrem System, ja, ist ein bisschen falscher Ausdruck, oder ob es wirklich an Jason Kelce gelegen ist, weil der hat sich ja da reingeworfen, er hat es ja selbst mal in seinem Podcast gesagt, also er wünscht das niemandem, wenn er da auf einmal der Unterste auf diesem Haufen ist. Und ich glaube, das wird sehr spannend zu sehen bei den Eagles, ob sie das weiterführen können und beziehungsweise wer diese Center Position bei den Eagles dann begleiten wird.
Ja, definitiv. Und um DeAndre Swift abzurunden, Khalil Herbert und DeAndre Swift ergänzen sich gut, denke ich. Beide haben ähnliche Rushing Numbers, was die Averages angeht, also beide bei 4,6, 4,5, so um den Dreh, je nachdem, plus minus. Und dann sind die beide, glaube ich, ein ziemlich böses Backfield, können sie sein. Entsprechend, DeAndre Swift mit ein bisschen mehr Passing Upside noch. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich die Offense entwickelt. Für Shane Waldron, der ja sehr viel Two-Back-Sets spielt oder gespielt hat in der letzten Saison, ist das auf jeden Fall eine super Edition und auch für das Team generell.
Ja, wenn man dann den Weg gehen wird und ich nehme es vorweg ein bisschen mit, wenn man da mit Caleb Williams geht als Quarterback, ist er natürlich als auch ein Early Down Back oder natürlich als so als Running Back eine sichere Bank und natürlich für die Checkdowns, die man mit ihm nehmen kann, eine sichere Anspielsituation und etwas, das man noch erwähnen darf, er hat nicht sehr viele Fumbles, nur 3 Fumbles und davon nur ein Lost Fumble. Also sichere Hände, was extrem wichtig ist, was wir in Chicago manchmal ein bisschen vermisst haben, diese sicheren Hände. Ich möchte jetzt niemanden dabei nennen.
Das ist absolut richtig. Eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen kann, zweimal im Jahr hat er noch ein bisschen extra Motivation gegen das Team, das ihn gedraftet hat und für David Montgomery ersetzt hat. Und da können wir entsprechend gespannt sein. Kommen wir zum zweiten Spieler, den wir in der Free Agency geholt haben. Wir hatten noch einen anderen offensiven Spieler geholt, aber nicht in der Free Agency, den haben wir uns traded mit Ryan Bates. Aber als wirklicher Free Agent kam zu uns auch eine Position of Need, die wir bedient haben, meiner Meinung nach, mit Gerald Everett als Tight End 1B.
Je nachdem, wie man sich die Rollen da verteilen möchte. Ich glaube, die Rollen sind da ganz klar verteilt. Also ja. Everett ist nicht der beste Blocker. Das wird Cole Kmet übernehmen. Das hat er auch gemacht. Und es hat sich ein bisschen abgezeichnet, dass man einen zweiten Tight End holen wird. Das Experiment mit Robert Tonyan ist ja leider gescheitert, wo ich ihn ja sehr mag und auch ein Bears-Fan war als Kind. Aber es sollte nicht sein. Und Gerald Everett wird noch eine verlässliche Anspielstation sein für den vermeintlich neuen Quarterback. Und alleine für Cole Kmet, der zu Ende der Season einfach nur noch wollte, dass die Season aufhört. Also wir haben es dann vor dem Super Bowl, als man da diesen Radio Rover, als er bei CHGO wieder mal im Podcast gewesen ist, da hat er seinen Arm in einer Lasche gehabt und im letzten Spiel gegen die Packers hat er sich da etwas mit dem Knochen im Arm verletzt und ich glaube, das war auch die Konsequenz davon, dass er quasi doppelt Tight End spielen musste, sowohl blocken als auch die Bälle fangen und er kann beides, aber jetzt wird er definitiv mit Gerald Everett wird er sicherlich entlastet werden. Fun Fact, Everett hat mehr Yards und Catches als die Tight End 2 in den letzten 3 Jahren bei den Chicago Bears. Sagt auch einiges aus.
Das sagt auch einiges aus, ja, auf jeden Fall. Das, was so ein bisschen, du hast gesagt, ne, Cole Kmet musste ein bisschen beide Tight Ends Positionen spielen. Das zeigt sich auch so ein bisschen in seinen Grades halt wieder, die wenn man nur also rein auf die PFF-Grades guckt, je nachdem, was man insgesamt darauf geben will, weil oft sind die auch ein bisschen geskewt durch Spiele gespielt, etc. Und das alles das spielt er nicht ganz so insgesamt mit rein. Aber hat er eine marginal bessere Run-Blocking-Grade als Gerald Everett. Aber ich glaube, das Tape zeigt dann doch eher, das zeigt eher die Qualitäten, die Cole Kmet als Blocker hat, ja, wo er dann, aber wenn du das ganze Jahr doppelt spielen musst, als Y und als, also als Move, Tight End und als Blocking Tight End, ist das einfach ein bisschen schwierig, was du da auf dir vereinen musst. Und ich glaube, Gerald Everett hilft da sehr, hilft da auch in seinen Qualitäten als Passcatcher, die definitiv besser sind als die von Robert Tonyan. Auch ein Rookie-Quarterback, wir hatten es ja eben auch mit dem Running-Back-Room schon, mehr, als wenn du jetzt nur dich auf Cole Kmet verlässt und einen reinen, festen Blocker noch holst. Plus, Marcedes Lewis ist immer noch Free Agent und hat ja auch schon geäußert, dass er Bock hat, bei den Bears irgendwo zu bleiben. So für
hätte
wenig
ich,
Geld.
Hätte ich gar nichts dagegen. Und dann wirft man wieder einen Touchdown-Pass auf ihn. Und ich glaube, das war so fast das Highlight von der letzten Season, muss man schon fast sagen. Also das war schön mit anzusehen, als der Big Dog da den Touchdown gefangen hat, was man ja selten sieht bei ihm.
Ja, und mit seinen fast 40 Jahren, Ende 30ern, ist er einfach nur ein überragend starker Blocker.
Total.
So, und ähnlich wie wir das von Jason Peters damals noch gesehen haben in seiner letzten Saison bei den Bears, seiner ersten und letzten Saison bei den Bears, bringt er da, glaube ich, auch viel für den Locker-Room mit. Und ich würde es zumindest auf jeden Fall noch ein Jahr halten wollen und dann als Blocker auch noch einsetzen für die Menge an Two-Titans, also an 22-Personal, die gespielt werden. Ich glaube, da ist es absolut nicht verkehrt, einen Tight-End-Room zu haben mit Marcedes Lewis, Cole Kmet und unserem Neuzugang Gerald Everett.
Ja, es ist natürlich das, was auch Shane Waldron vom ganzen Shanahan-McVay-System auch mitgenommen hat.
Exakt.
Und das wird sehr, sehr gut passen. Und was unsere Freunde vom Blitztalk auch noch gesagt haben über Gerald Everett ist, seine Breakaway-Fähigkeiten für einen Tight End sind brutal. Und ich habe mir ein bisschen auch sein Tape angeschaut. Also er wirkt zwischendurch wirklich nicht wie ein Tight End, sondern einfach als ein zusätzlicher, wirklich zusätzlicher Receiver, der da auf dem Feld ist. Und wie du schon sagtest, für einen Rookie-Quarterback definitiv einer, der die Bälle sicher fangen kann und das braucht man definitiv.
Und es bringt dann entsprechend auch ein Element in das Spiel, was wir letzte Saison nur wirklich von DJ Moore gesehen haben, und zwar Yak, Yards after Catch. Das fehlte immer so ein bisschen. Und DJ Moore hat es letztes Jahr gezeigt, was es bringen kann, wenn jemand das kann. Gerald Everett bringt das auch, bringt die Fähigkeit auch mit. Natürlich nicht so stark wie DJ Moore, aber er bringt die Fähigkeit mit, generell. Und entsprechend freue ich mich auf das, was da kommen kann, definitiv.
Ja.
Dann gehen wir ohne Umschweife, außer du möchtest noch kurz über Ryan Bates sprechen. Aber ich glaube, da muss meiner Meinung nach erst abgewartet werden, ob vielleicht noch was, vielleicht doch noch was passiert.
Ja, also er ist definitiv, also er ist sicherlich ein gutes Puzzlestück, um für die O-Line da noch ein bisschen Tiefe zu haben. Also viele Kommentare, die ich gelesen habe, waren zwar negativ, aber ich denke, schlussendlich wird er eher der sein, was man eigentlich von Dan Feeney letzte Season erwartet hat oder gehofft hat. Ich glaube, er wird diese Erwartungen dann doch eher bestärken und er wird eine gute Rolle spielen. Also es wird, wir werden sehen, wo er dann schlussendlich zum Einsatz kommen wird, ob wirklich auf Center oder dann das Step-Piece für die Guard-Position. Er kann beides spielen. Hm. Sicherlich nicht schlecht, wenn man so einen noch im Team hat.
Ja, definitiv. Und wenn man mit ihm als Starter wirklich geht, hoffe ich, dass er genau das wird, was man sich von Lucas Patrick erhofft und erwartet hat, weil er ja, und ich meine, Matthias und ich haben darüber auch schon gesprochen, die erste Wahl eigentlich gewesen war damals, bevor man auf Lucas Patrick umschwenken musste. Und hoffen wir mal, dass die Bills da so ein, ja, wie heißt das, Embarrassment of Riches hatten an der Center-Position und ihren All-Pro-Center und Ryan Bates als wirklich sehr, sehr guten Starter noch auf der Bank hatten. Meine Daumen sind dafür gedrückt, dass das wird. Oder wir gegebenenfalls vielleicht noch einen guten Starter kriegen können. Oder vielleicht auch im Draft für irgendwas da gehen, dass wir nicht ganz nur mit einer Position, weil Tiefe ist so ein Ding, das fehlt uns einfach noch in der O-Line.
Gut, die größte Frage ist natürlich, welche Kategorie füllt Ryan Bates? Kann er gut blocken oder kann er gut snappen? Weil beides, das geht nicht, das haben wir gesehen.
Außer man ist Jason Kelce.
über dessen Snaps hat sich ja Jalen Hurts ja auch schon beschwert.
Ja, Jalen Hurts, den Schmerz, sag ich mal. Naja, gehen wir direkt weiter. Der größte Move in der Free Agency, meiner Meinung nach, war der Vertrag von JJ noch vor Beginn der Free Agency, nach dem Franchise-Tag direkt. Ein absolut, also wie ich finde, teilweise sogar ein leicht team-friendly Deal, der eingegangen wurde.
Home-Discount ein bisschen schon fast.
Ja, auf jeden Fall. Also er kriegt keinen Top-Corner-Money, er kriegt gute Garantien, die er ziemlich früh kriegt in seinem Vertrag, sodass er jedenfalls früher auch noch raus kann, wenn er denn möchte oder wenn die Bears das möchten. Und dann, er ist ja erst 25, und dann gegebenenfalls mit 28, wo er vielleicht sogar noch seine richtige Prime hittet, nochmal einen richtig großen Vertrag absagen kann. Ob es jetzt bei den Bears ist oder woanders, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das war der wichtigste Move, den wir haben machen müssen in dieser Offseason.
Ja, und er hat sich definitiv belohnt mit den Leistungen in der letzten Season, aber dass er nicht diese Top-Corner-Money bekommen hat, hat auch Gründe, die wir gesehen haben in der Season. Also ich erinnere mich da an die mindestens zwei sichere Pick-Sixes, die er da fallen ließ. Und wir dürfen nicht vergessen, natürlich auch diese Schulterverletzung, die ihn auch im letzten Spiel gegen die Packers dann gesidelined haben. Und deshalb, es ist wieder ein bisschen, dass Ryan Poles mit den Verträgen so spielt, mit diesen Frontloaded-Verträgen. Das mag ich eigentlich relativ. Und weil die Cap-Hits möglichst früh kommen sollen, die großen Cap-Hits, was natürlich team-friendly ist, bis zum geht nicht mehr. Und wie du schon gesagt hast, wenn man dann auch in einigen Jahren, in 3 oder 4 Jahren dann sieht, okay, er ist dann doch nicht der Top-Cornerback, den man sich erhofft hat. Ich gehe davon aus, er ist es, weil ich ihn sehr mag. Aber man hat dann immer noch Möglichkeiten, da aus dem Vertrag rauszukommen oder ihn dann friendly zu traden, weil der Vertrag schlussendlich nicht allzu böse ist für ein potenzielles neues Team oder dann für eine Verlängerung.
Und muss dazu sagen, er hat dieses Jahr eine geringere Cap-Number, als er unter dem Franchise-Tag hatte. Also 6 Millionen weniger. Er hat dieses Jahr einen Cap-Hit von 13 Millionen. Genau, 13 Millionen. Und hätte unter dem Franchise-Tag um die 19 Millionen gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Also einfach, also dieser Vertrag, man kann sagen, Pulse hätte noch aktiver jetzt sein müssen, aber dieser Vertrag ist eine reine Pulse-Masterclass, auch mit der Verhandlung. Und im Gegensatz zu Roquan hat man halt gesehen, dass Jalen dann doch auch bei den Bears wirklich bleiben wollte.
Ja.
Jetzt für den ersten Vertrag. Und das zeigt auch seine Vertragsnummern. Dann der zweite Move der wirklichen Free Agency am Montag war eine Verstärkung, die man meiner Meinung nach auf jeden Fall gebraucht hat. Nach der Entlassung von Eddie Jackson haben wir einen neuen Quarterback der Defense gebraucht, einen Free Safety, der auch meiner Meinung nach ein Upgrade darstellt. Früher bei den Titans sehr stark gewesen, Ben Eels ein bisschen ein Down-Year gehabt, aber ich meine, wir hoffen alle, dass er daran anknüpfen kann.
Der Grund war ja, dass man dann Matt Patricia auf einmal die Defensive leiten ließ. Also ich glaube, da
wer Matt Patricia irgendwas leiten lässt, ja, das ist richtig. Natürlich sprechen wir von Kevin Byard. Ich habe die Tweets von Sarah Hüttner gesehen, die gerne Kevin wiedergesehen hätte bei den Titans. Verständlich, weil, ich meine, wenn man sich jetzt die Grades anguckt, natürlich immer mit Vorsicht genießen per se, aber er war trotzdem immer noch in den Top 20 insgesamt als der Defensive Backs. Und ich glaube, er ist für keinen teuren Vertrag bei uns. Er hat einen sehr gediegenen Cap-Hit. Und für 2 Jahre ist man da keine große Gefahr eingegangen jetzt mit Kevin Byard. Und er füllt einfach eine Position aus, die wichtig war zu füllen. Weil das einfach fehlt in der Defense, so einen starken Free Safety da hinten zu haben. Und wahrscheinlich auch im Locker-Room da einiges leisten kann.
Ja, er setzt Eddie Jackson nicht nur auf dem Feld, wie du gesagt hast, sondern wie du auch sagst, im Locker-Room natürlich mit seiner Erfahrung. Wir dürfen auch nicht vergessen, er hat mit Marcus Walker in Tennessee gespielt. Die kennen sich, also sicherlich auch mal ein Berührungspunkt, der ihm helfen wird. Dazu dürfen wir nicht vergessen, seine 2 Jahre, die er da ist, sind günstiger als 1 Jahr von Eddie Jackson. Also alleine das Geld ist natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt. Und wenn man sich ansieht, wie er in Tennessee gespielt hat, eben, ich klammere jetzt das letzte halbe Jahr bei den Eagles ein bisschen raus, aus den Gründen, die wir schon genannt haben. Ich meine, ja, Matt Patricia, ich weiß nicht, wie der noch Jobs bekommen kann, aber wenn du einmal in der NFL bist, dann kriegt man dich fast nicht weg.
Ja, einmal in der NFL und halt, wenn du Leute kennst und auch irgendwo, ich meine, Bill Belichick hat ihn ja auch irgendwo geliebt, aus irgendeinem Grund. Und die NFL ist einfach eine Nepotismus-Liga, noch und nöcher. Also
ja. Gut, solche Nebenjobs, die können die Leute sehr gut ausführen. Ich meine, ein Josh McDaniels ist auch ein guter Coordinator und war ein schlechter Headcoach. Also vielleicht ist einfach die Stufe bei Matt Patricia dann irgendwie Assistant und das war's dann. Aber ja, ich schweife ab. Wie gesagt, alleine diese 2 Jahre, die er günstiger ist als Eddie Jackson, und er ist ein besserer Tackler als Eddie Jackson. Ob das auch mit den Verletzungen zu tun gehabt hat, die Eddie Jackson da erlitten hat in der Vergangenheit, aber man hat es in der letzten Season gesehen. Es war nicht mehr Eddie Jackson war noch dieser Ballhawk, den viele so nennen. Das ist Kevin Byard auch. Aber seine Tacklings, diese vielen Mist-Tackles und auch dieses, wie die Spieler an ihm vorbeigezogen sind, das hat mich dann persönlich dann doch zu sehr gestört. Wenn man, gut, man ist natürlich verwöhnt von einem Brisker, der nebendran einfach alles wegtackelt, was sich bewegt.
Ja.
Aber ich glaube, das wird auch eine sehr gute Verpflichtung eben für den Lockerroom, auch wegen dem Cap, wegen dem Gehalt und besonders wegen den Tackling-Fähigkeiten von Byard.
Ja, definitiv. Also ich will jetzt bei Eddie Jackson gar nicht zu tief in die Diskussion einsteigen, aber also ich meine, es wäre unter Flus auch besser geworden, so ein bisschen noch reaktivieren können, nachdem Jackson den Vertrag hatte, aber man hat es trotzdem gesehen, es ist einfach Liability im Großen und Ganzen gewesen. auch zum Ende des Jahres und vor allem auch in engen Spielen oft gewesen. Und entsprechend ist jetzt die Hoffnung und die Protection eigentlich relativ sicher, dass zumindest das Tackling im Backfield, im tiefen Backfield da besser laufen wird, als es bisher der Fall war mit Eddie Jackson. Ob er die ähnliche Ballhawk-Fähigkeit mitbringt, glaube ich eher nicht, aber ich glaube nicht, dass es viel schlechter ist und entsprechend denke ich, insgesamt ist es ein Upgrade. Dann haben wir auf der Safety-Position noch zwei Spieler gesigned, die sicherlich eher noch ein bisschen mehr für Death sind, weil natürlich, wir haben es auch gesehen, verletzungsbedingt sind unsere Safeties doch auch oft ausgefallen. Und sicherlich auch für Special Teams. Und zwar sind das die beiden Spieler Jonathan Owens, der letztes Jahr der von den Packers kommt, und Travarius Moore, ich meine, kommt auch von den Packers, oder?
Ja.
Ja, zu Travarius Moore lässt sich gar nicht so viel sagen, weil er letztes Jahr gar nicht gespielt hat.
Ja, Drittrunden-Pick 2018 von Southern Mississippi und 27 Jahre alt. Das ist eigentlich das, was ich von ihm weiß, so auf die Schnelle. Und ein Jahr und 1,12 Millionen.
Ja, ja. Also das ist natürlich Death Money. Wir können warten, wahrscheinlich landet erstmal auf dem Practice Squad. Ansonsten ist er einfach Tiefe oder Special Teams Player vielleicht, wenn er fit ist oder ich hoffe mal, dass er nicht sein hat, ohne dass er fit ist, weiß ich tatsächlich gar nicht viel über die Medical History. Und bei Jonathan Owens sieht's insgesamt auch ähnlich aus. Er hat letztes Jahr gespielt, hat sogar gar nicht wenige Snaps gekriegt insgesamt, aber war grundsätzlich eher so ein Middle of the Pack, End of the Pack Spieler. Ist sicherlich einfach Tiefe. Vielleicht kann er ein Jahr, gutes Jahr rausholen, aber konnte an seine 2021er Leistung bisher nicht anknüpfen.
Ja, und 22, als er dann der Starter bei den Texans gewesen ist, bei den Packers jetzt, ab Woche 8 hat er dann praktisch alle Defensive Snaps gespielt. Und natürlich, wir müssen es erwähnen, weil sonst wären wir nicht gut informiert. Also seine Frau, Simone Biles.
Wir haben zumindest einen neuen Promi-Fan dazu gewonnen.
Genau.
Mit der Goldmedaillengewinnerin.
Genau. Und Leute, seid auf Twitter nett zu ihr. Sie war bisher auch nett und mag Chicago. Jetzt, welche Gründe auch immer. Aber wir können davon nur profitieren, wenn so eine Berühmtheit, auch wenn es nur wegen dem Ehemann ist, auch ein bisschen für die Chicago Bears cheert. Also, das tut gut. Swift hat es gesehen. Swift hat es gezeigt. Auch wenn das natürlich nicht diese dieses Fehlen sind. Level,
aber
dennoch.
Promi-Fan ist Promi-Fan. Wir sind über jeden dankbar. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich sehe, dass Bill Murray Bears-Fan ist, dass Ashton Kutcher Bears-Fan ist. Genau. Jedes Mal aufs Neue. So, und das im Prinzip waren das unsere Editions bisher in der Free Agency. Außer dass jetzt in der halben Stunde, die wir uns hier unterhalten haben, irgendwas passiert. Ah ja, ja. Ich sehe gerade das Foto. Chicago Bears have signed O-Line Matt Pryor to a one-year contract per Adam Jahns. Lass uns doch kurz mal reingucken, oder?
Ja, schau.
Also du kennst ihn.
Nee, müssen wir eben kurz aufmachen. Also gehört natürlich schon, aber ich bin eher auf einem anderen Foto bin ich hängen geblieben.
Also
Vikings have 57 million current being paid out to players who are not on the team. Dead money.
Das ist auch eine interessante Deadline, tatsächlich. Oh mein Gott, ey. Boah, das ist schon viel Geld. Das ist schon viel Geld. So, ich hoffe, dass das der richtige mit Pryor ist. Aber ich habe sonst keinen gefunden. Tackle gespielt war Draftpick 2018 von den Philadelphia Eagles der sechsten Runde. hat 42 Snaps gespielt, entsprechend sind seine PFF-Grades, wir haben es vorhin gesagt, ja, sind seine PFF-Grades, können kurz sagen, overall 88,5, Passblocking 80 und Runblocking 87 bis 88, Death, also ist, hat 26 Snaps als Right Tackle gespielt, 11 Snaps als Left Guard und 5 Snaps als Left Tackle. Ich glaube, das ist einfach ein Swing Tackle Signing da mit wahrscheinlich ganz gute, vielleicht ganz gute Qualität sogar.
Ja, und Coach Fluss kennt ihn von der Zeit in Indianapolis. Waren sie beide zusammen 2021.
Ja, siehst du. Also haben wir da auch ein bisschen die Connection zu Eberflus, zu Coach Fluss. Und ja, mal abwarten, ob es das. Aber ich glaube, das könnte reine Spekulation, aber es könnte wahrscheinlich das Ende der Ära Larry Bowden sein. Im Endeffekt, mal gucken, wie es nach Minicamp aussieht. Aber ja, ich glaube, in Limited Snaps, die Larry Bowden hatte, hat er nicht so gespielt wie Matt Pryor.
Und ja, der Dude ist 6 Fuß 7 und 350. Ganz schön, ganz schöner Schrank.
Das ist ein Schränkchen, ja. Das ist
nice, gefällt mir. Die großen, dicken Jungs, let's go.
Ja, bin ich mal gespannt. Aber ich meine, zumindest gab es jetzt was, wir haben es vorhin angesprochen mit der O-Line, für die O-Line Death. Und ich hoffe, ihr appreciate unsere Live-Reactions jetzt in dem Moment, dass ein guter Zufall war, ehrlicherweise. Ansonsten, ich habe fertig. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also fertig. Ja, es ist, wie gesagt, wir sind ein bisschen hin und her gerissen. Grundsätzlich ein bisschen enttäuscht, dass nicht mehr gelaufen ist von seitens der Chicago Bears. Aber dennoch muss man sagen, die dann gekommen sind, füllten die Needs und zeichnen so ein bisschen die Handschrift von Ryan Poles ab. Wie gesagt, mit dem Ersatz für Tonyan, für Eddie Jackson und besonders diese Verträge, die sehr, sehr gut ausgehandelt sind. Natürlich, man hat noch genügend Geld auf der Seite und ich glaube, es wird nicht der letzte Move sein und man kann nicht nur junge Spieler holen. Also man muss sich bewusst sein und natürlich hat Ryan Poles gesagt, man möchte das Team durch den Draft aufbauen. Das wird dieses Jahr ein bisschen schwer mit nur 5 Draftpicks. Aber man braucht auch erfahrene Spieler für den Lockerroom und auch für die Erfahrung, die man in der NFL einfach auch haben muss, weil nur mit ganz jungen Leuten funktioniert es dann doch nicht.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Dann lass uns doch zum Abschluss, du hast es schon angesprochen, wir haben noch eine Menge Geld. Deswegen denke ich mal, vielleicht zum Abschluss noch, was wären denn noch so deine Wünsche, die Position, die man angehen kann, vielleicht mit Spielern, die noch da sind, mit denen man es angehen könnte?
Also ganz oben auf meiner Prio-Liste ist ein Wide Receiver 2 oder 3, weil man weiß nicht, wie der Draft sich entwickeln wird und ob die Wunsch-Receiver da noch sind. Und wir dürfen nicht vergessen, Darnell Mooney ist nicht mehr da. Unser Darnell Mooney, den ich persönlich eigentlich sehr, sehr, sehr mag, aber es hat sich dann doch abgezeichnet, nachdem er letztes Jahr gemäß Brad Biggs da den Vertrag nicht verlängert hat, bekommt jetzt das Geld bei den Atlanta Falcons und es wundert mich auf einer Seite, auf der anderen Seite wundert es mich dann doch nicht, weil ich habe jetzt heute nochmal die Statistik auch noch gelesen. 40% der Bälle, die zu ihm geworfen wurden, waren ungenau und auf längere Distanz. Und jetzt mit Kirk Cousins hat er einen, der fast einer der genauesten ist mit diesen Bällen. Und die Falcons erhoffen sich da sehr, sehr viel von Darnell Mooney. Und jetzt, ich glaube nicht, dass man nur mit DJ Moore und Tyler Scott. Weil Willis Jones sehe ich mittlerweile mehr als Running Back, aber das ist ein anderes Thema.
Yep.
Dass man da so auch bis zum Draft gehen wird, mit der Unsicherheit, dass man vielleicht nicht mal einen Top-Receiver da bekommen wird an 9. Und natürlich ein Edge. Aber ja. Werden wir sehen.
Ja, also ihr habt jetzt, ihr seht es natürlich nicht, aber Rucki hat es gesehen. Ich habe ihm, als er gesagt hat, einen obersten Need auf Wide Receiver 2 absolut zugestimmt, weil das muss sein. Wir brauchen zumindest jetzt einen, den wir auf Wide Receiver 2, vielleicht Wide Receiver 3 drücken können, wo man gegebenenfalls, wenn man einen Rookie Wide Receiver draften kann, den noch langsam einarbeiten kann und er nicht den Druck hat, direkt Wide Receiver 2 sein zu müssen. Namen, die mir davor vorschwärmen, sind Calvin Ridley, der immer noch Free Agent ist und nicht bei den Jaguars signed, der wohl nach so 12 bis 13 Millionen momentan sucht, und also ich gebe ihm das Geld, gebe ihm 14 von mir aus pro Jahr. Und als Wide Receiver 3 eher so Curtis Samuel, Noah Brown, den ich sehr interessant finde, auch nachdem, was er letztes Jahr bei den Texans geleistet hat, die man sicherlich auch für einen Bargain irgendwo kriegen kann. Und es sind vielleicht dann auch genau die Guys, die Poles holen will. Ich möchte aber nicht, dass wir immer nur uns auf der Resterampe bedienen und dann Wide Receiver Room haben, wie wir den vor 2 Jahren hatten.
Byron Pringle.
Mit Byron Pringle. Ich meine, gut, DJ Moore hebt das dann noch ein bisschen raus, aber trotzdem, so ein bisschen Talent danach hätte ich gerne noch. Also Calvin Ridley wäre für mich, glaube ich, ganz oben momentan, was jetzt für Wide Receiver 2 angeht. Und Edge, da ist es fast ein bisschen schwierig, da wirklich einen richtig guten Quality.
Vielleicht versucht man es mit Chase Young. Prove it, ein Jahr Deal.
Ja, man vereint wieder Montez Sweat und Chase Young. Oder man Pulse macht den Giga-Move für Arik Armstead, der jetzt auch Free Agent geworden ist, als Defensive Tackle, weil das fehlt ja auch noch. Also, Anführungszeichen fehlt, aber Tree-Tech noch. Justin Jones haben wir an die Cardinals verloren.
Genau.
Also, es bleibt spannend, die nächsten Tage bis zum Draft bleiben spannend. Und wir werden euch bis dahin begleiten. Rocky mit uns und mit seinem Podcast natürlich, den Fantasy Football Broadcasters.
Genau, wir sind jetzt dabei. Wie gesagt, wir nehmen später dann noch die Free Agency-Folge auf mit noch mehr Spielern, obwohl wir jetzt auch hier fast schon 45 Minuten gefüllt haben. Das heißt, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Da wird unser Sven wird da wahrscheinlich zwischendurch mal auf die Pause drücken müssen, weil André und ich uns verplappern werden. Aber ihr bleibt natürlich überall, wo es Podcasts gibt und auch auf X, Twitter, wie auch immer ihr das nennen möchtet, auf Instagram, bleibt ihr natürlich informiert, und ihr habt das gesehen, ich habe jetzt während der Free Agency habe ich fast nicht geschlafen, aber es war so ein bisschen für mich auch die Übung, je mehr Spieler, dass ich dann auch da sehe und auch etwas dazu schreibe, desto eher kann ich mich für die Season Previews ein bisschen vorbereiten. Das war so ein bisschen meine Taktik, und natürlich hat es auch Spaß gemacht.
Ja, also mir hat es auch Spaß gemacht, das zu beobachten. Das hat mir auch sehr geholfen. Und ich habe gelesen, einigen anderen auch hat es auch sehr geholfen. Aber du sagst es, wir haben jetzt 43 Minuten über 5 Moves im Prinzip geredet. Deswegen, weil du auch nachher noch die Aufnahme hast, möchte ich das so ein bisschen alles raffen und uns verabschieden hier aus der Folge. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Folgt uns auf X, folgt uns auf Instagram, gebt uns Feedback, ratet unsere Podcasts, beide Podcasts, auch den von Rocky, bitte. Folgt auch den Jungs des Fantasy Football Podcasts. Und überall, wo es Social Media gibt, überall, wo es Podcasts gibt. 5 Sterne ist natürlich keine Pflicht, aber eine Kür. Wir freuen uns sehr darüber, auch über euren Support. Haut rein, Leute. Bear down.
Bear down.
What was up your sleeve? Did you use it? Or
I don't know. What's up yours?